ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Die Geschichte Finnlands als eigenständiger Staat ist eine sehr junge Geschichte. Die längste Zeit war es ein Spielball zweier großer, ja übermächtiger Nachbarn, den Ostseemächten Russland und Schweden, denn sie stritten sich ständig um die finnischen Gebiete. Dieser Konflikt spitzt sich zu im Jahr 1712, denn da verlegt Zar Peter der Große die Hauptstadt des Russischen Reiches von Moskau weg in das von ihm gerade neu gegründete Sankt Petersburg.
Zu dieser Zeit befinden sich Schweden und Russland im Krieg um die Vormachtstellung im Ostseeraum. Am Ende siegt Russland. Die Folge? Schweden muss Gebiete abtreten, wovon dem Zaren zwei besonders wichtig sind. Das Ingermannland, in dem St. Petersburg liegt, und das nur wenige Kilometer entfernt liegende Karelien, sozusagen als militärisch-strategische Pufferzone. Beides sind Gebiete, in denen Sprachen gesprochen werden, die zur finnischen, genauer gesagt zur finno-ugrischen Sprachfamilie gehören.
Keine 100 Jahre später kommt es in der Folge der Napoleonischen Kriege erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen Russland und Schweden. Wieder siegt Russland. Nun fallen auch die restlichen finnischen Gebiete an den Zaren.
Der siegreiche Zar Alexander I. jedoch erkennt Finnland als weitgehend autonomes Großfürstentum an und gesteht ihm eine eigene Regierung zu. Am 29. März 1809 wird der erste finnische Reichstag abgehalten. Henrik Meinander, Professor für finnische Geschichte an der Universität Helsinki.
And at the same time, Finland then developed into a nation of its own, because the Grand Duchy got its own government.
So wurde Finnland erstmalig zu einer eigenen Nation, denn das Großfürstentum Finnland erhielt seine eigene Regierung. Es durfte sowohl seine schwedischen Gesetze als auch den lutherischen Glauben beibehalten. Und auch die Gesetzgebung zum Grundbesitz. Das war natürlich sehr wichtig, weil in Russland das Privateigentum nie wirklich gesetzlich geschützt wurde. Gleichzeitig können wir sagen, dass Finnland sich in gewisser Hinsicht in beide Richtungen zu einer Pufferzone entwickelte. Und das kam tatsächlich sowohl Russland als auch Schweden gelegen.
That suited both actually Russia and Sweden.
Zu dieser Zeit hat Finnland gerade einmal 860.000 Einwohner. Doch die Entwicklung zum Großfürstentum bringt einen solchen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich, dass es 60 Jahre später bereits mehr als doppelt so viele sein werden.
Finland was joined to the Russian Empire and could much then also.
Finnland konnte durch seine Verbindung mit dem Russischen Reich auch den russischen Markt und die russischen Ressourcen nutzen. Nicht zuletzt nach 1870, als die Eisenbahnverbindung zwischen Helsinki und St. Petersburg eröffnet wurde. Ich würde also sagen, dass es aus finnischer Sicht tatsächlich eine Art positive Wendung war. Auch wenn so die liberale Entwicklung Schwedens in Finnland nicht ankam. Die russische Zensur und die Kontrolle über die Öffentlichkeit waren viel strenger als in Schweden.
Und so werden schon bald erste Stimmen laut, die einen komplett eigenständigen finnischen Staat gründen wollen. Sätze wie »Schweden sind wir nicht mehr, Russen wollen wir nicht werden, lasst uns Finnen sein«. Oder die finnische Anti-Alkohol-Bewegung in den 1840er Jahren als politische Bewegung gegen den russischen Wodka sind nur zwei Beispiele für die Unabhängigkeitsbestrebungen in Finnland.
In dieser Zeit, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wird der Konflikt zwischen Finnland und dem Russischen Reich immer offensichtlicher. Zwar wird in den 1860er Jahren eine eigene Währung, die Marka und der Penny, eingeführt, doch auch der russische Nationalismus wird nun spürbar stärker und führt zu Einschränkungen der finnischen Autonomie.
Der Konflikt erreicht seinen Höhepunkt, als im Jahr 1898 der russische General Nikolai Iwanowitsch Bobrikow zum Generalgouverneur von Finnland ernannt wird. Er stellt die eigenständige finnische Armee unter russisches Kommando und verdrängt die finnische Sprache zugunsten der russischen aus Schulen und Behörden. Erstmals kommt es in Finnland zu Streiks, Massenprotesten und Wehrdienstverweigerungen.
Auf dem Gipfel der Proteste erschießt im Jahr 1904 der junge finnische Nationalist Eugen Schaumann den verhassten Bobrikow.
Russland trifft die Tat in einer Phase der Instabilität. Gerade ist es durch erste Revolutionsunruhen und den Krieg mit Japan geschwächt. So gesteht es Finnland wieder mehr Autonomie zu. Im Jahr 1906 kommt es zu freien und geheimen Wahlen für ein neues finnisches Parlament. Mit einem bemerkenswerten Novum. Zum ersten Mal in einem europäischen Land dürfen auch Frauen wählen.
Keine 10 Jahre später bricht der Erste Weltkrieg aus. Als im Oktober 1917 die russischen Revolutionäre den Winterpalast in St. Petersburg erstürmen, bricht das russische Zarenreich zusammen. Finnland ergreift die Gelegenheit und proklamiert sich als unabhängige, souveräne Republik.
Als erstes muss die Republik sich jedoch von einem ganz anderen Monarchen als dem russischen trennen. Denn Finnlands konservative Kräfte hatten während der Wirren von Weltkrieg und Revolution in einem blutigen Bürgerkrieg die pro-bolschewistische Bewegung in Finnland niedergeschlagen. Und zwar mit Hilfe von deutschen Militärs.
So when Germany lost the war, capitulated in November 1918.
Als Deutschland den Krieg verlor und im November 1918 kapitulierte, musste die finnische Regierung erneut einen anderen Kurs einschlagen. Sie musste eine republikanische Verfassung einführen. Denn in dem halben Jahr, in dem deutsche Truppen in Finnland waren, hatte das finnische Parlament einen deutschen Prinzen zum König gewählt. Aber das war ein sehr kurzes Kapitel. Aus finnischer Sicht war es also gut, dass sowohl Deutschland als auch Russland den Krieg verloren hatten. Denn das bedeutete, dass Finnland seine Unabhängigkeit erhielt. Wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte, wäre Finnland zu einer Art deutschem Vasallenstaat geworden. Und wenn die russische Revolution niedergeschlagen worden wäre, dann wäre Finnland vielleicht ein Teil des russischen Reiches geblieben. Alte Herrschaft in Russland, die finnische Unabhängigkeit niemals akzeptiert hätte.
Never accepted Finnish independence.
Nach dem Ersten Weltkrieg, der in Finnland vorrangig ein Bürgerkrieg zwischen den sozialistischen Roten Garden und den konservativen Weißen Garden war, herrscht in der jungen Republik ein labiles politisches System. Keine Regierung schafft mehr als eine Amtszeit.
Um die sozialen Unterschiede im Land abzumildern, werden diverse Landreformen durchgeführt. Henrik Meinander.
Pächter hatten das Recht, die Felder und Wälder zu kaufen, die sie zuvor von den Grundbesitzern gepachtet hatten. Das war nach dem Krieg 1918 sehr wichtig, weil das Land tief gespalten gewesen war. Es hatte zuerst roten Terror und dann viel weißen Terror gegeben. Und das hat natürlich die Verbitterung zwischen den Parteien verlängert. Aber die Grundbesitzreform führte auch dazu, dass Finnland eine ziemlich große Zahl von Kleinbauern erhielt. Und weil sie auch Wald besaßen, konnten sie überleben, indem sie Holz an die Forstwirtschaft verkauften.
Dass hierfür auch Großgrundbesitzer zum Teil enteignet wurden, führte natürlich einerseits zu politischen Spannungen. Zum anderen wurden allerdings tatsächlich die sozialen Unterschiede im Land abgemildert. Und mehr noch, die überdurchschnittliche Anzahl an Neugründungen von Bauernhöfen, mehr als 100.000 innerhalb von 10 Jahren, ließ das Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt in den 1920ern überdurchschnittlich ansteigen. Gehörte Finnland vor dem Krieg noch zu den ärmeren Ländern Europas, so konnte es bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs mit traditionell reichen Ländern wie Frankreich oder Holland gleichziehen.
Doch keine 20 Jahre später gerät Finnland erneut zwischen die Fronten. Nachdem am 1. September 1939 Deutschland Polen überfallen hat, sorgen sich die Sowjets, das deutsche Heer könnte über Finnland in Russland einmarschieren. Trotz des von den Außenministern Ribbentrop und Molotow ausgehandelten Nicht-Angriffspakts.
Deswegen beginnen sie am 30. November 1939 selbst eine Offensive gegen Finnland. Es kommt zum sogenannten Winterkrieg, in dem ein sowohl an Zahl als auch an Ausrüstung weit unterlegenes finnisches Heer den sowjetischen Angriff über geraume Zeit hin aufhalten kann. Mit einer Art Partisanenkampf. Im Schutz des winterlichen Schneewaldes versteckte Skiläufer bringen in einem Überraschungsangriff, mit Hilfe von selbstgebauten Brandsätzen, der damals von den Finnen erfundene Name Molotow-Cocktail ist bis heute erhalten geblieben, die sowjetischen Panzer zum Stoppen.
Doch die Übermacht der Roten Armee ist erdrückend. Auch die erhoffte Hilfe der westlichen Alliierten bleibt aus. Im März 1940 muss die finnische Regierung in Moskau einen Friedensvertrag unterschreiben, der die Landesgrenzen von 1721, also jene zur Zeit Peter des Großen, vorsieht. So bleibt Finnland zwar als Staat souverän, muss aber erneut Karelien abgeben.
Da kommt im Dezember eine vertrauliche Anfrage aus Deutschland, ob man sich an der sogenannten Operation Barbarossa, dem Russlandfeldzug der Wehrmacht, beteiligen würde. Finnland hofft, seine Gebiete zurückzuerobern und kämpft ab Juni 1941 nun an der Seite Deutschlands. Die Mobilmachung in Finnland ist enorm. 16% aller Männer werden eingezogen. Das sind verhältnismäßig zur Gesamtbevölkerung mehr als in jedem anderen europäischen Land.
Der Zweite Weltkrieg hatte die Finnen gelehrt, dass sie nicht darauf vertrauen konnten, dass irgendeine westliche Macht Finnland nur deshalb helfen würde, weil es in Schwierigkeiten war. Insbesondere in der ersten Phase des Zweiten Weltkriegs, als Finnland im Winterkrieg allein gegen die Sowjetunion gekämpft hatte. Das hinterließ eine Art Trauma. Es ist das, was ich die Lehre des Winterkriegs genannt habe. Und das war natürlich auch der Grund, warum die finnische Führung beschloss, den Krieg gegen die Sowjetunion gemeinsam mit Deutschland zu führen, weil sie keine Alternative sah.
Doch das Unternehmen Barbarossa scheitert. Als dann auch noch die USA in den Krieg eintreten, wird bald klar, die Alliierten werden den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Finnland gehört also durch seine Allianz mit Deutschland zu den Kriegsverlierern und muss neben Reparationszahlungen wieder Gebiete an die Sowjetunion abgeben.
Außerdem hat Russland immer noch Angst vor einer westlichen Invasion über finnisches Gebiet. Somit drängt es Finnland nach dem Krieg zur Unterzeichnung eines sogenannten Freundschaftsvertrags.
In 1948, the Finnish Soviet Government signed a treaty.
In dem 1948 unterzeichneten Vertrag wurde Finnland verpflichtet, sein Territorium gegen alle Angriffe zu verteidigen, die über sein Gebiet in Richtung Sowjetunion geführt wurden. Das hatte die Beziehung zwischen Finnland und der Sowjetunion etwas stabilisiert. Natürlich war die Sowjetunion die dominierende Macht in Nordeuropa und hatte einen starken Einfluss auf den Ostseeraum. Im Grunde war es das Beste, was Finnland passieren konnte, denn der finnisch-sowjetische Handel entwickelte sich sehr positiv.
The Finnish-Soviet trade developed in very positive way.
Natürlich herrschte auch ein starkes Misstrauen zwischen Finnland und der Sowjetunion. Fast 100.000 Finnen hatten im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren, was einerseits eine sehr kleine Zahl war, im Vergleich zu jenen, die in anderen Teilen Europas ums Leben kamen. Andererseits zählte die finnische Bevölkerung zu Beginn des Zweiten Weltkriegs nur 3,7 Millionen Menschen.
Doch Finnland verzeichnet nach dem Krieg sogar einen Bevölkerungsanstieg. Denn mehr als 400.000 Karelier fliehen aus den an die Sowjetunion abgetretenen Gebieten nach Finnland.
Was in anderen Ländern oft zu Spannungen in der Bevölkerung führt, verläuft in Finnland äußerst harmonisch. Urho Kekkonen, Außenminister und späterer Staatspräsident, in einem Interview von 1954.
Die aus Karelien übersiedelte Bevölkerung hat sich in bewunderungswürdiger Weise den neuen Verhältnissen angepasst. Der Erfolg hat sicherlich zu tun mit dem großen Optimismus und dem fröhlichen Charakter der Karelier. In öden Wäldern und auf gerodeten Feldern hat sie sich neue Heimstätten gebaut.
Doch die Integration der karelischen Flüchtlinge klappt auch deswegen so gut, weil die finnische Regierung ein besonderes Programm zur Integration fährt. Statt Flüchtlingslager wartet auf die Karelier ein eigenes Land.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Finnland noch einmal eine große Bodenreform und die war einzigartig in Europa. Wenn wir es mit Deutschland vergleichen, diejenigen, die ihre Besitztümer in Preußen und in Ostdeutschland verloren hatten, bekamen vom Staat kein Land. In Finnland war es anders. Da mussten große Agrargüter einen Teil ihres Landes an diejenigen abtreten, die ihr Land in Ostkarelien verloren hatten. Dem Teil Kareliens, den Finnland im Zweiten Krieg verlor. Auch wenn dieses Gesetz streng genommen der Idee widersprach, dass Privateigentum durch das Gesetz geschützt ist.
Die
Gegen alle negativen Prognosen verbessert dies sogar die Agrarleistung Finnlands. Erneut Urho Kekkonen.
Als man unsere wenigen Großgüter unter den Karelien verteilte, wurde allgemein behauptet, dass das unsere Lebensmittelversorgung erschweren würde. Tatsächlich aber ist, wie man bereits jetzt feststellen kann, durch die Bildung von Kleingütern unsere Produktion im Zunehmen begriffen.
Überhaupt wächst Finnlands Wirtschaftskraft in der Nachkriegszeit überdurchschnittlich. Und das hat sogar etwas mit den Reparationszahlungen zu tun, die Finnland leisten muss.
Es ist natürlich so, dass Finnland wegen der Kriegsreparationen gezwungen war, seine Metall- und Schiffbauindustrie in umfangreichem Maß zu vergrößern. Nachdem die Kriegsreparationen erledigt waren, nimmt der einheimische Markt natürlich mehr von diesen Waren auf als vor dem Krieg. Aber den bedeutenderen Teil der Produktionskapazität konnte man in Osten absetzen. Im Grunde haben also die Kriegsreparationen unseren Ostenhandel vermehrt.
In gewisser Weise war die Entwicklung also insgesamt recht gut. Finnland konnte sowohl sein politisches System als auch den Großteil seines Exporthandels aufrechterhalten. Die Metallindustrie verkaufte ihre Produkte an die Sowjetunion, während in westliche Richtung hauptsächlich Papier, Zellulose und Lebensmittel exportiert wurden. Und so war Finnland wiederum in der Lage, seine wirtschaftlichen Beziehungen neu zu ordnen und seine gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten.
Diese gesellschaftliche Ordnung entwickelt sich in der Nachkriegszeit zu einem Sozialstaat, der heute für viele als positives Vorbild gilt. 1957 werden einkommensgebundene Arbeitsrenten eingeführt, die auch für Landwirte und Unternehmer gelten. 1964 wird eine einheitliche Krankenversicherung für alle Arbeitnehmer eingeführt. Die Schulreform von 1968 liefert ein chancengleiches Schulsystem für alle.
Das Durchschnittseinkommen eines Arbeiters steigt zwischen 1947 und 1979 auf mehr als das Doppelte. Ende der 1970er Jahre gehört Finnland bereits zum reichsten Drittel der europäischen Staaten. Henrik Meinander.
Ein großer Teil der Arbeitskräfte aus dem Primärsektor, also der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft, wechselte direkt in den Dienstleistungssektor. Und so hatte die finnische Industrialisierung in dieser Hinsicht den Vorteil, dass sie so spät und dafür sehr rasch erfolgte. Und dann hatte Finnland in den 1970er Jahren auch den Vorteil, die Ölkrise überwinden zu können, weil es Erdöl von der Sowjetunion kaufen konnte. Es vermied damit die Schwierigkeiten, die Westeuropa in diesen Jahren hatte.
Doch auch wenn Finnland militärisch und wirtschaftlich der Sowjetunion verpflichtet ist, besteht es doch immer auf seine politische Neutralität.
Und diese Sonderstellung Finnlands zwischen Ost und West präsentiert Staatspräsident Kekkonen in den 1970er Jahren der ganzen Welt.
Unsere politische Einstellung ermöglicht es uns, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, um Frieden in der Welt zu schaffen.
Mit diesen Worten richtet sich der finnische Präsident in der ersten Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE, an Regierungschefs aus 35 Staaten. Neben Helmut Schmidt und Erich Honecker treffen hier auch Leonid Brezhnev und Richard Nixon aufeinander.
We trust that this conference may lead to an historic agreement between the United States and the Soviet Union, which could contribute to the cause of peace for generations to come.
Frieden für zukünftige Generationen. Eine Hoffnung, die Richard Nixon ausspricht und die am 1. August 1975 Wirklichkeit zu werden scheint, als in Helsinki die KSZE-Schlussakte unterschrieben wird.
This is a day of joy and hope for Europe.
Bis zum endgültigen Abschluss ist allerdings ein enormer Balanceakt notwendig, der auch immer wieder Zugeständnisse an die sowjetische Führung vorsieht.
Somit spiegelt die Konferenz auch das Verhältnis Finnlands zu seinem übermächtigen Partner Sowjetunion. Denn auch wenn sich die finnische Gesellschaft nach Westen vor allem nach Schweden, orientiert, so werden immer wieder Zugeständnisse an Russland gemacht.
Für dieses oft unterwürfige Verhältnis prägt sich im Kalten Krieg der abschätzige Begriff Finnlandisierung. Zentrale Gestalten dieser engen Verbindung zu dem übermächtigen Nachbarn Sowjetunion sind die beiden ersten Staatspräsidenten Finnlands, Juho Kusti Paasikivi und eben Urho Kekkonen, der mit 25 Amtsjahren, länger als jedes andere demokratisch gewählte Staatsoberhaupt weltweit, als der prägende Politiker Finnlands nach dem Krieg gilt. Der Historiker Henrik Meinander.
Die Finnlandisierung hatte zwei Dimensionen. Einmal die Frage der Außen- und Sicherheitspolitik und auf der anderen Seite die innenpolitischen Folgen. Die Dominanz Russlands lässt sich schwer kritisieren, da sie die einzig pragmatische und mögliche Lösung war. Andererseits stellt sich die Frage, mussten die Politiker wirklich so stark von den sowjetischen KGB-Netzwerken manipuliert werden? Es gab KGB-Kontakte im gesamten politischen Feld, auch zu konservativen Politikern. Das ist etwas, an das man sich unbedingt erinnern sollte.
This is something that is very important to remember.
Doch damit ist spätestens 1992 Schluss. Mit dem Zusammenbruch der UdSSR wird auch der Freundschaftsvertrag unwirksam. Noch im gleichen Jahr stellt Finnland den Antrag auf eine Mitgliedschaft zur Europäischen Gemeinschaft. 1995 tritt es der EU bei und tauscht Marka und Penny gegen den Euro ein.
Und auch wenn es zunächst noch militärisch neutral bleibt, so findet doch auch auf diesem Gebiet eine Annäherung an den Westen statt.
Now, then after the Cold War ended,
Nachdem der Kalte Krieg zu Ende war, begann Finnland sehr zügig eine militärische Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. 1992 kaufte Finnland 64 amerikanische Kampfflugzeuge. Und seitdem hat sich diese militärische Kooperation vertieft, insbesondere seit den 2010er Jahren.
Am 24.02.2022 überfällt Russland in einer groß angelegten Offensive die Ukraine. Kurz darauf stellt Finnland einen Antrag zum Beitritt in die NATO, der sie seit dem 4. April 2023 offiziell angehört.
Gleichzeitig mit dem NATO-Beitritt beginnt Finnland mit dem Bau eines Grenzzauns. Damit ist die Verbindung zu Russland nun auch räumlich gekappt.
Markus Mähner hat die Geschichte des modernen Finnland erzählt. Wenn ihr noch mehr über die Geschichte des nördlichen Skandinaviens hören wollt, empfehlen wir Europas indigenes Volk in Sápmi, Leben in 8 Jahreszeiten. Zu finden im Podcast Radio Wissen in ARD Sounds. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.